Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hausegarage.ch.
Das ist Teil 3 von unserer Serie «Best of Doppelpunkt» mit Ausschnitt aus den spannendsten und interessantesten Gesprächen mit folgenden Gästen. An Demester, Literaturwissenschaftlerin, Kunstkritikerin und Direktorin vom Zürcher Kunsthaus. Der Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen, und der Lars Eidinger, der grosse deutsche Schauspieler. Wir fangen an mit der ursprünglich gelernten Kunstkritikerin und Journalistin Anne Demester, die seit einigen Monaten die erste Direktorin des Zürcher Kunsthauses ist. Von ihr wollte ich wissen, was die Voraussetzungen sind, um überhaupt Kunstkritikerin zu werden.
Ich denke, Kenntnis von Kunst, aber ich bin ja keine Kunsthistorikerin. Das ist ja alles autodidaktisch aufgebaut.
Bedauern Sie das heute?
Ich habe es bedauert, jetzt nicht mehr. Jetzt denke ich ab und zu, das ist ein Handicap, die eigentlich auch ein Vorteil ist, weil ich muss mich natürlich Kenntnis oder Wissen aufbauen. Man kann nicht in der Kunstwelt arbeiten ohne Wissen. Aber irgendwo, wenn man das als Autodidakt macht, ist man vielleicht noch ehrgeiziger, noch more passionate. Und als Journalistin hat mir diese Trieb zur Neugier, ich glaube als Journalistin, das wissen Sie vielleicht besser als ich, Neugier ist ein Kriterium. Neugier, Wissen und einfach der Liebe zu Adrenalin. Ne? Dass man sich alles wieder neu anschauen will und das Liebe zu Wörtern.
Aber wie wird man als Autodidaktin Professorin für Kunst und Kultur?
Das habe ich mich auch ab und zu gefragt. Das muss Sie der Dean of the Radboud University fragen. Ich denke, da war ich auch stolz und gleichzeitig verunsichert, wenn mir das als Ehrenamt angeboten ist, der Professor an der Radboud Uni. Ich denke, ich habe es bekommen, weil ich mich die letzten 20 Jahre wirklich für neue Ideen in der Kunst und in Politik und Kunst eingesetzt habe in den Niederlanden und spezifisch für eine Idee über ein Museum, das dann in so, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, in professioneller Sprache, das transhistorische Museum heißt. Mhm. Ein Museum, das eigentlich Kunst aus verschiedenen Zeitperioden miteinander verbindet. Das heißt, Kunst aus dem Mittelalter hat auch mit jetzt zu tun. Oder Renaissance kann man ruhig verbinden mit Expressionismus. Und das war mein Topic für einige Jahre und darüber habe ich auch an der Uni unterrichtet.
Eben, aber das ist doch interessant, weil man nicht Mediziner ist, wird man nicht Medizinprofessor und wenn man nicht Physiker ist, wird man nicht Physikprofessor. Aber Sie sind, eben weil Sie sich so engagiert haben, sich einen Namen verschafft haben, sind Sie Professorin für Kunst und Kultur geworden. Das heißt, es ist ein bisschen schwammig, das Ganze, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich denke, ich bin ja nicht kunsthistorische Professorin geworden. Ich war Professorin Kunst und Kultur. Und ich denke, wie man jetzt Kunsthistoriker ausbildet, will man, dass die nicht nur Experten sind, nicht nur Spezialisten, aber dass die einen weltoffenen Blick haben und wissen, dass nicht nur Kunst eine Rolle spielt in einem Museum, aber auch gesellschaftliche Entwicklungen, auch Soziologie, auch Politik. Das ist, dass wenn man monoman ist als Kunsthistoriker, es schwierig wird, in einem Museum eine bedeutungsvolle Rolle zu spielen als nur Spezialist. Und ich glaube, meine Professur hatte damit zu tun, dass man Verbindungen zur Welt schaffen wollte.
Sie haben einen Vortrag gehalten in Zürich im Januar. Ich war dabei, alle waren sehr beeindruckt. Und Sie haben das eingangs so beschrieben, Deutsch ist meine fünfte Sprache. Und dann war alles perfekt. Das hat ein bisschen seltsam geklungen. Erzählen Sie mal etwas über Ihre Sprachkenntnisse.
Ja, ich bin aufgewachsen auf Flämisch. Eigentlich auf flämischer Dialekt, Westflämisch, das ist ziemlich spezifisch, das versteht niemand anders in Belgien. Und Französisch ist meine zweite Sprache. Und in Belgien lernt man ja Englisch zur dritten Sprache. Und ich habe dann, letztendlich habe ich Literatur und Linguistik studiert, Englisch, Niederländisch und Norwegisch.
Norwegisch auch noch. Aber Sie haben auch noch Germanistik studiert an der Universität in Gent. Also ist also die fünfte Sprache wurde doch ein Teil Ihres Studiums.
Nein, weil Germanistik bedeutet kein Deutsch. In Belgien bedeutet, dass man wählt sich drei Sprachen im germanistischen Bereich. Das kann auch Schwedisch, Dänisch und Norwegisch sein.
Und Sie haben Norwegisch gewählt?
Ich habe Norwegisch gewählt.
Okay, also alles klar. Und dann kamen sie in die Kunstwelt rein, wurden dann während vielen Jahren eben in verschiedenen Museen tätig und dann 8 Jahre im Franz Hals Museum in Haarlem in Holland und haben eigentlich den Großteil ihrer beruflichen Tätigkeit in Holland verbracht, nicht in Belgien.
Ja, eher mehr als 20 Jahren. Das ist eigentlich, ich bin jetzt, ja, das, okay, das größte Teil.
Und auch die Familie ist da entstanden in Holland?
Mein Mann ist Holländer und die Kinder eigentlich auch. Die sind ja natürlich vom Geburt aus auch Belgier, aber kulturell geprägt sind sie durch die Niederländer.
Und die sind nach Zürich gekommen, hat da die Mama plötzlich gesagt, jetzt gehen wir nach Zürich. Wie war das für ihren Mann? Wie war das für ihre Kinder? Wie alt sind die übrigens?
Ja, meine Kinder sind 10 und 12 und ich bin ja keine Dominatrix zu Hause. Das war eine gemeinsame Entscheidung von meinem Mann und mir. Wenn ich die Chance bekommen habe, hier Direktorin zu werden, haben wir da lange darüber diskutiert und gedacht. Das war eigentlich nicht selbstverständlich, dass ich es auch annehme. Und in dem Sinne haben wir es wirklich auch als kollektive Entscheidung gemacht. Aber die Kinder waren nicht im Kollektiv. Die haben es einfach gehört und waren am Anfang entsetzt.
Okay, und wie ist es jetzt nach einem halben Jahr?
Ja, eigentlich sehr gut. Ich glaube, für meine Tochter ist es, sie ist 10, dann passt man sich leicht an. Mein Sohn ist ein bisschen älter, aber sie lernen.
Wo gehen Sie in die Schule?
In Altstetten.
Ja, in die gewöhnliche Schule?
Volksschule, ja.
In die Volksschule. Ja. Und wie war es mit der Sprache?
Die lernen jetzt alles von null. Und ich bewundere meine Kinder, weil die haben noch nie Deutsch gesprochen, gehört oder gelernt.
Und das geht?
Das geht. Ich glaube,
kriegen Sie noch Unterricht?
Ich?
Nee, die Kinder, Deutschunterricht.
Ja, es gibt ein wunderbares System hier in Zürich in der Volksschule, wo es Aufnahmeklassen gibt, wo Kinder aus aller Länder, Flüchtlinge, aber auch Experts wie uns oder Arbeitsimmigranten, eigentlich zuerst Deutsch lernen und Mathematik und Integration und dann in...
Und das geht gut?
Ja, eigentlich schon.
Wunderbar. Jetzt reden wir noch kurz über Ihren Mann, weil normalerweise reist die Frau dem Mann nach, bei Ihnen ist es umgekehrt.
Ich weiß nicht, ob das normalerweise so ist.
So ist es traditionellerweise, sagen wir mal so.
Ja, ich hoffe, das ändert sich.
Ja. Okay, also Sie arbeiten daran, vieles zu ändern, unter anderem auch das. Also wie hat Ihr Mann reagiert und was macht er denn heute in Zürich?
Ja, wie gesagt, es war wirklich, das ist kein Quatsch, wenn ich Ihnen erzähle, das war eine gemeinsame Entscheidung, weil man bewerbt sich für einen Job und wenn man es bekommt, hat man auch immer die Möglichkeit, das abzusagen.
Ja, was heißt gemeinsame Entscheidung? Happy wife, happy life, oder?
Das muss ich ihm mal fragen. Er hat das nie so gesagt. Ich denke, für ihn war es ein interessanter Moment im Leben, um ins Ausland zu leben. Es ist ja, wenn man schon Mitte 40 ist und man ändert Kontext, dann ist es eine Herausforderung.
Absolut.
Man ist nicht jung mehr, aber es ist auch ein Moment, wo man es noch kann. Ich glaube, vielleicht habe ich dort falsche Vorstellungen, wenn man 75 ist und Land wechselt, dann wird es wirklich ein Challenge. Und er hat es so aufgenommen, als das ist jetzt ein neuer Lebensabschnitt.
Ja, aber Moment, aber wenn Sie so einen Job annehmen, das ist ja nicht nur für 2-3 Jahre.
Nein, aber darum meine ich auch einen neuen Lebensabschnitt.
Das heißt, aber wahrscheinlich ein längerer Lebensabschnitt. Ich meine, Sie sind die 5. Direktorin des Kunsthauses in 100 Jahren. Also die Vorgabe ist schon massiv, oder?
Ja, aber ich denke, es wäre nicht gut, wenn ich 20 Jahre bleibe.
Okay, das gut, also.
Wie Sie sagen, es ist nicht eine Entscheidung für einen Expat-Job. Ja. Wir haben uns entschieden, wir wohnen und leben in der Schweiz die nächste 10, vielleicht 15 Jahre, vielleicht auch 20, ne, wenn es gut funktioniert und ich dann noch immer neue Ideen habe. Aber es ist eine Lebensentscheidung.
Sie haben diesen Vortrag gehalten, Kunst und Wohlbefinden auf Rezept. Sie haben gesagt, wenn man Kunst konsumiert, dann wird man gesund, oder?
Ja.
Das ist natürlich ein toller Werbespruch, wenn man Direktorin ist eines Kunstmuseums, aber wie können Sie es begründen?
Weil ich habe ja damals gesagt, es gibt eine sehr große Untersuchung von der World Health Organization, die genau das sagt, weil wenn ich das sage, ich bin natürlich nicht objektiv. Ich möchte gerne, dass Kunst Leute gesund macht, geistlich und körperlich. Aber der WHO hat dieses Report publiziert, wo sie wirklich aufgrund von wissenschaftlichen Studien beweisen können, dass Kunst einen Impact hat, körperlich, auf kranke Menschen, auf gesunde Menschen, dass sie das Bewusstsein erweitert, dass man Leute empathischer, empfindlicher macht oder vielleicht auch, dass sie besser umgehen können mit Trauma und mit Problematik, weil Kunst ein neues Fenster auf die Welt öffnet. Und ich fand das wunderbar, weil ich habe natürlich immer geglaubt, dass Kunst nicht nur Dekoration war oder irgendwo ein Schmuckstück. Aber das zu lesen in einem Report vom World Health Organization ist für uns im Kulturbetrieb natürlich toll, weil es ist objektiv, es ist wissenschaftlich, es ist nicht nur an einen Werbespruch von dem Kunstsektor selber, die das so gerne glauben möchte.
Genau, aber Sie haben es noch ein bisschen getoppt, weil Sie gesagt haben, Kunst ist Sex fürs Gehirn. Das heißt, Sie haben unglaublich viel Sex.
Täglich.
Täglich.
Im Museum. Ich muss immer sagen, das ist eine Aussage von einer sehr gute Kollegin in den Niederlanden, Marlene Sticker, die sich beschäftigt mit Kunst und neuen Technologien. Und sie hat es gesagt, weil sie sagte, von Sex erwarten wir eigentlich nichts. Doch, es produziert Kinder, aber Sex ist lustvoll, es ist Vergnügen. Und das ist körperlich, aber auch emotional, auch spirituell. Und ich glaube, das ist, finde ich, ein guter Vergleich, auch wenn es ein bisschen provozierend klingt. Weil ich hoffe, gute Kunst macht das alles. Ne? Berührt die Emotionen, ab und zu auch der Körper, stimuliert das Gehirn, Gedanken, neue Ideen. Und ich kenne keine Aktivität im Leben, die das alles so macht, nur Sex.
Genau, und Sie sagen aber, Kunst sei so wie Nahrung, das braucht der Mensch unbedingt. Wie viel Prozent der Bevölkerung gehen in ein Kunstmuseum in einer Stadt wie Zürich?
Ich weiß es nicht in
Zürich. Wenn Sie es wie Nahrung brauchen, müssten eigentlich alle kommen.
Ja, aber Kunst trifft man nicht nur ins Museum. Ich denke, Kunst ist jede Form von Musik, Literatur, Rap, Poesie, sogar es kann auch eher Graffiti sein. Und ich glaube, jeder Mensch hat seine eigene Kunstform, dem er mag und woran er sich nähert. Und bestimmte Leute machen das ins Museum und ich hoffe immer mehr, das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe, dass man weiß, ne, das Kunsthaus ist wirklich für jeden da oder versucht das zu sein, aber es bedeutet nicht, dass jeder kommt.
Genau. Wie viel kommen denn? Wie viel waren es letztes Jahr?
550.000.
Das ist aber vieles.
Ja, das war eine tolle Zahl. Es war auch außergewöhnlich viel. Wir haben ja natürlich die Erweiterung.
Eben, das war natürlich News. Man wollte es sich anschauen. Es hat uns auch sehr viel gekostet. Als Stimmbürger und als Steuerzahler vielleicht gegen 200 Millionen und so. Also da wollte man schon sagen, was man fürs Geld gekriegt hat.
Ja. Und ich hoffe, Leute machen das immer, nicht nur das erste Neugier, aber auch nachher. Dass man nicht nur sehen will, wofür haben wir bezahlt oder wo ist das Skandal, aber auch, dass man das Museum fühlt als ein Ort, wo man gerne sein möchte.
Ich habe den Film gesehen über das Kunsthaus, den neuen Film Durchs Höllentor ins Paradies. Sie sicher auch?
Ja, ja.
Was war der Höhepunkt in 100 Jahren Kunsthaus?
Ich denke, der Film listet sehr viele Höhepunkte und Skandale auf.
Aber was war der absolute Höhepunkt?
Ich denke, für mich war das eigentlich im Film, ne, weil die Geschichte ist noch viel schichtiger, ist die Münch-Ausstellung, Edvard Münch-Ausstellung.
Nein, für mich war es natürlich die Picasso-Ausstellung 1932, die erste Museumsausstellung von Picasso, auch eine Verkaufsausstellung. So etwas ist doch heute gar nicht mehr möglich oder denkbar.
Nein, das ist es nicht. Zuerst Verkaufsausstellungen machen Museen nicht mehr und Picasso wird schon überall gezeigt und ist auch nicht mehr zu bezahlen.
Nee, aber ein neuer Picasso, jemand, der so eine neue Dimension in die Kunst bringt,
aber ich denke,
wie es Picasso damals gebracht hat.
Ja, aber ich denke, in die Geschichte hat man immer gesucht nach Individuen, so Artist Genius. Jetzt gibt es so viel mehr Vielfalt, so viel mehr verschiedene Arten und Weise, um Kunst zu betreiben. Was Picasso gemacht hat, ist ein Stilbruch. Er hat und verschiedene neue politische Inhalte gebracht. Aber jetzt gibt es Künstler, die täglich Formen erfinden, die arbeiten mit AI, mit NFTs, aber auch die einfach Dokumentarfilme machen, die auch Fantasie mit reinbeziehen. Und zum Beispiel eine Künstlerin wie Pipi Lotterist, das Pixel World, worüber wir geredet haben, ist auch eine Erneuerung. Nur das wird nicht so perzipiert als so radikal innovativ wie Picasso. Aber ich denke, so funktioniert die Kunst nicht mehr. Und wenn wir diese Erwartung haben, wann kommt der neue Rembrandt, wann kommt der neue Vermeer, wann kommt der neue Picasso, dann werden wir enttäuscht sein.
Aber wissen wir oder wissen Sie oder weiß die Kunstwelt, was gute Kunst ist und was schlechte Kunst ist? Sind Sie sich da immer sicher?
Nein. Ich denke, was wir versuchen zu zeigen, ist ein breites Panorama an Kunst, die es wert ist, jetzt am Moment angesehen zu werden. Die etwas sagt über unsere Welt heute oder etwas sagt über die Vergangenheit. Ob das in 100 Jahren noch immer die wichtigste Kunst ist, das können wir nicht sagen.
Das ist mir ein bisschen ausweichend. Also ich war zum Beispiel vor einiger Zeit schon mal an der Art in Basel, da stand irgendeine Schneeschaufel, aus dem Warenhaus in einer Ecke für 10.000 Euro, weil das zum Kunstwerk erklärt wurde. Und da habe ich mich gefragt, How do you dare to put it there? Also, das ist unglaublich, was sie sich getrauen zum Teil.
Ja, aber das hat auch eine Tradition. Sie kennen ja Marcel Duchamp. Ja. Der hat damit angefangen, ne, ein Urinoir ins Museum zu stellen und zu sagen, das ist Kunst, weil ich es sage. Das ist, glaube ich, das Teil des Kunstmarktes und Kunstsystems, womit wir die normalen Besucher nicht immer eigentlich belästigen müssen, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, um Kunst zu beurteilen. Aber ich denke, das Museum muss breit denken. Wir sind ja kein Kunstmarkt, wir sind nicht Art Basel, wir sind keine Galerie. Wir müssen eine Vielfalt zeigen von Positionen. Und wenn man, der eine sagt, ah, das ist Quatsch, ne? So Marcel Duchamp finde ich eigentlich Bullshit und seine Schwester noch schlimmer, aber Hodler finde ich toll, dann kann das. Ich denke, wir als Museum sagen nicht, das ist gute Kunst, das ist schlechte Kunst. Wir sagen, diese Kunst, denken wir, ist sehenswert. Setzen Sie sich mal damit auseinander.
Aber was ist Fake? Können Sie das sagen? Ist Jeff Koons Fake?
Nein, Jeff Koons finde ich sehr spannend, weil ich glaube, es ist ab und zu Kitsch. Das Kitsch. Schon.
Und Kitsch ist Kunst und Kunst ist Kitsch? Oder kann es gleichzeitig sein?
Es kann es gleichzeitig
ehrlich?
Sein. Ich glaube, nicht alle meine Kollegen glauben das, aber ich denke, für mich ist das Wesentliche von Kunst, dass ein Künstler eine Geschichte erzählt oder eine Idee in einer visuell spannenden Form. Und ab und zu ist diese spannende Form hochkarätig und raffiniert und ab und zu ist sie populär, ist sie kitschig, aber diese, dass man irgendwo etwas Aufregendes, dass etwas Aufregendes passiert in der Dialog zwischen das Kunstwerk und der Mensch, das ist für mich das Kriterium, worauf wir Kunst beurteilen können.
Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Letzter Musiktitel, Frau de Meester.
The Bells von Jeff Mills and Montpellier Philharmonic Orchestra. Und das ist vielleicht ein sehr, es ist ein Techno-König. Aha. Und ein klassisches Orchester. Und ich glaube, für mich steht das wirklich für die Verbindung, die wir auch wollen als Kunsthaus, das Neue und das Alte.
Der Frühling ist Matthias Müller, der Präsident der Jungfreisinnigen, mein Gast. Er gilt als Hoffnungsträger der jungen FDP und ein Politversprechen für die Zukunft von seiner Partei. Er sagt für sich selber, er sei ein Bünzli und sei auch noch stolz drauf. Ich habe ihn gefragt, wie er den Bünzli definiert.
Er ist ein geerdeter Mensch, ein Mensch mit einfachen Verhältnissen aufgewachsen, mit einfachen Bedürfnissen. Jetzt nicht einer, der da irgendwie x-mal in New York oder in Miami in der Ferien war oder in Ibiza, sondern eigentlich eine schöne Jugend in der Schweiz verbracht hat. Ich durfte auch mit vielen Kollegen, die ja Bauern waren, amig ins Wallis runter bauern. Und so bin ich aufgewachsen.
Aber sind Sie heute auch noch ein Bünzli, oder? Sie sind jetzt in Zürich, doktorieren an der Uni, wollen Anwalt werden, wollen grosse Politik einsteigen. FDP ist ja nicht Bünzli-Partei, sondern eher Partei vom Establishment. Passen Sie da überhaupt rein?
Also ich komme gut zurecht, aber ich bin natürlich ein einfaches Gemüt. Oder?
Es gibt dann,
ja.
Ein einfaches Gemüt?
Ja,
ein einfaches. Was heisst Gemüt das? Von der Rasse.
Nein, also eben einfach einer, wo jetzt da nicht eben aus dem Establishment rauskommt, wenn man dem so will sagen, sondern ich habe einfach Missverständnis vom Liberalismus. Und das gründet eigentlich auf dem Leistungsprinzip. Ich glaube, wenn man aus eigener Kraft etwas will zu Boden bringen, dann schafft man das.
Also Sie haben eine ganz spezielle Wurzel. Ihr Vater war in einer Versicherung tätig. Ihre Mutter kommt aus dem Iran.
Das ist richtig, ja. Ja, meine Mutter kommt aus dem Iran. Also meine Großmutter hat damals nach dem Schah-Umsturz müssen vom Mullah-Regime flüchten. Die sind nachher emigriert. Der Großteil ist in die USA gegangen. Meine Großmutter auf Kanada und meine Mutter hat es dann auf Frankreich verschlagen. Und sie hat dort auch Schule gemacht und hat dort als Assistentin gewirkt im Literaturstudium. Und so hat sie dann eigentlich meinen Vater kennengelernt, der dort einen Austausch gemacht hat, ein halbes Jahr. Und so sind sie dann zusammengekommen und dann haben sie beschlossen, in der Schweizer Familie zu gehen.
Also sind Sie jetzt ein Bünzli oder ein Sekund oder beides?
Alles ein bisschen.
Eben, aber was ist da der Einfluss von der iranischen Seite oder die Geschichte von der Mutter, die ja sicher sehr wichtig ist, hat ihnen sicher das erzählt und hat mit ihnen dann auch Französisch geredet und so, in eine ganz doch eine weitere Welt eröffnet, als es andere im Meeresschwank hatte.
Absolut, und da bin ich auch sehr dankbar. Darum, ich habe das schon sehr früh als Kind dürfen erfahren, oder? Dass man das hat man in Meereswanden so nicht kennt, wenn einer daheim Französisch reden. Und das war für viele neu gewesen, damals, Anfangs 2000er. Und für mich war das aber eine enorme Bereicherung gewesen. Und ich bin auch jetzt noch sehr dankbar um die Vorteile, die sprachlichen Vorteile, die ich habe, wegen der ganz anderen lateinischen Sprachen. Ich habe es also sehr einfach gehabt, zum Beispiel Spanisch dann auch zu lernen. Und auch die iranische Kultur, mit dem bin ich natürlich auch aufgewachsen. Und hat, Familie hat dort natürlich noch einen ganz anderen Stellenwert. Und dass die Grossmutter heimkommt, uns besuchen regelmässig. Oder auch, es hat dann so weit dann, oder darin gegründet, dass dann der Grossvater väterlicherseits, den er nicht mehr alleine können leben oder er musste in ein Heim gehen, war für meine Mutter echt klar, der kommt zu uns heim. Mhm. Und sie hat ihn nachher daheim betreut.
Sie haben einmal von sich selber gesagt, ich war ein schwieriges Kind.
Ja, das war keine einfache Phase in der Pubertät.
Sehen Sie mal, also, da lese ich 10 Stunden am Stück Ages of Empire.
Ja, gut recherchiert. Ja, oder? Nein, das ist korrekt. Nein, ich hatte dort eben so eine Gaming-Phase gehabt, die hat etwa 2 Jahre gedauert. Und das war also wirklich extrem gewesen. Also, da bist du eigentlich aufgestanden und hast gegamet. Oder bist nach der Schule, hast die Aufzüge nicht mehr gemacht. Bist wirklich gerade am Computer gegangen und hast durchgezockt. Und es sind immerhin also keine, ich sage jetzt mal, unsinnige Spiele gewesen, wo du einfach Leute runtergeschossen hast, sondern es sind eigentlich noch Strategiespiele gewesen, die mir dann im Geschichtsunterricht geholfen haben.
Okay, aber dann irgendwie doch noch Matur gemacht?
Genau, eben. Ich bin nachher in die Handelsschule gekommen, die Mittelschule. Also, so, das ist 3 Jahre gedauert, das E-Profil abgeschlossen. Hat dort den 5er-Schnitt gehabt und sozusagen können aufgehen ins Gymnasium, dort Matur gemacht und nachher beschlossen, auf St. Gallen zu gehen.
Wie alt kann man eigentlich sein als jung, freisinniger Präsident?
Statutarisch bis 35.
Aber das ist ja grässlich. Ja, das sind ja. In anderen Ländern ist man da schon Bundeskanzler in Österreich und so. Oder ja, Ex-Bundeskanzler.
Schweiz geht es ein bisschen länger.
Nein, ja. Aber das ist ja, was ist denn auch los bei euch? Bis 35 wird man faktisch nicht richtig ernst genommen.
Nein, das würde
früher
ich so nicht
sagen. Früher hat es mal geheißen, zu meiner Zeit, traut keinem über 30, weil man das Gefühl hat, das sind wirklich Leute, die jenseits sind und sie sind jetzt immer noch Jungfreisinnige mit 30.
Ah, ja. Nein, ich bin natürlich auch Mitglied von der FDP und jetzt kommt es immer wie mehr zu Überschneidungen. Ich kandidiere ja auch auf der Liste von der FDP Kanton Zürich, aber der Jungfreisinn hat mir natürlich sehr viel gegeben und der Jungfreisinn ist auch hat in meinen Augen natürlich auch eine tragende Rolle in der Schweizer Politik. Wir haben doch schon Initiativen und Referenden zustande gebracht.
Können Sie mir erklären, was wollen denn die Jungfreisinnigen schauen und machen, damit es besser wird? Also ganz konkret.
In der Bankenregulierung?
Ja, Herr Müller.
Ich orientiere mich hier am Zitat von Winston Churchill. Und Winston Churchill hat gesagt, der Preis von Grösse ist Verantwortung. Und wir reden hier von systemrelevanten Banken und nur für systemrelevante Banken. Wir haben ja ganz andere Banken, die einen super Job machen. Aber die systemrelevanten Banken, für die braucht man eine spezielle Regelung. Und da sagen wir einfach, die haben eine besondere Verantwortung. Die brauchen aber auch ein Gesetzeswerk, wo jeder weiss, um was es geht. Auch der Regulator. Wir wollen dem Regulator wirksame Instrumente in die Hand geben, damit er eingreifen kann.
Also mehr als bis jetzt?
Mehr als bis jetzt.
Also der Staat muss mehr eingreifen. Weil Sie zuerst gesagt haben, wir brauchen die Freiheit. Also die Freiheit vom Unternehmen muss eingeschränkt werden und kontrolliert werden vom Staat, oder?
Ich glaube, unser Ziel muss sein, dass wir ein wettbewerbsförderndes regulatorisches Umfeld haben, wo auch Innovation heisst eben nicht zu regulieren. Nicht zu regulieren.
Aber Herr Müller, wettbewerbsregulatorisches Umfeld. Wir haben nur noch eine Grossbank, eine richtige.
Jetzt? Ja, eben. Das ist tragisch, oder? Das will ich ja nicht, oder? Darum hat ja die FDP
das
auch schon sehr
niemand, früh gesagt. Aber wir haben es.
Ja, wir haben es leider, oder? Aber das haben wir ja nicht wollen, oder? Und das hat letztlich das Leitungsorgan von der Credit Suisse zu verantworten. Dank ihrem Missmanagement haben wir jetzt immer in dieser tragischen Lage. Im Bundesrat mache ich auch keinen grossen Vorwurf. Der hat jetzt das Beste fürs Land machen. Das nehme ich dem so ab, wenn er das sagt. Aber jetzt müssen wir als Politikerinnen und Politiker, als auch sie, als Bevölkerung, muss jetzt schauen, wie wir mit dieser Megabank zurechtkommen. Und ich meinte, der Vorschlag von der FDP war nicht so schlecht gewesen, was heisst, wir müssen mindestens den Schweizer CS-Teil, der glaube ich 10 Milliarden wert ist, UBS hat da einen goldigen Deal gemacht, dass wir den verselbstständigen.
Ja, aber dann hätte man das in Deal mit der UBS ein bisschen reinbringen, dann an diesem Wochenende.
Ja, das hätte man müssen.
Mit der zweiten Methode, nämlich Teilverstaatlichung, hätte man können anbringen, dass man eben nicht nur das grosse UBS-Monopol hat. Das hat Verkehrs Sutter nicht angebracht und dann gesagt, nein, das ist nicht in Frage gekommen.
Ja, also wenn Sie mich persönlich fragen, aber eben, ich kenne die Fakten zu wenig, ich kenne die Grundlagen zu wenig, aber von diesen drei Möglichkeiten, die wir an dem, in dieser Woche hatten, in dieser krisengeschüttelten Woche, hätte ich vermutlich auch eine Teilverstaatlichung vorgezogen, weil sie zu einem geordneten Übergang führen würde und dann eben am Schluss auch die Möglichkeit offen gelassen hätte, dass man dann das wieder privatisieren kann. Und eben, ich weiss nicht, was die besprochen haben und wer für was war. Ich glaube, es gibt auch keine Informationen darüber, wie der Entscheid letztlich getroffen worden ist, in welchem Stimmenverhältnis. Aber das spielt ja jetzt alles auch keinen Ruckel mehr. Der Bundesrat hat entschieden, mittels Notrecht, sehr unschön. Und jetzt ist einfach Politik in der Verantwortung, zu schauen, wie können wir das Beste daraus machen.
Was heisst Politik in der Verantwortung? Die Politik ist ausgeschaltet. Ja. Jetzt ist ja nur noch die UBS, die haben den Deal und die werden den durchziehen. Und alle anderen können jetzt einfach zuschauen, was die machen. Und die entscheiden. Die sind in der Verantwortung.
Ja,
aber und man hat keinen Einfluss mehr.
Doch, Politik kann sehr vieles machen. Die Politik kann zum einen schauen, dass es nie mehr zu so einem Fall kommt. Das ist das eine.
Nie mehr ist vielleicht falsch gesagt. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Ich muss da einfach lachen. Nie mehr, das haben wir gesagt nach 2008. Oder der Tommy Matter, selber Banker und so, zwar in einer anderen Partei, hat gesagt, wir wollen keine grössere Bank haben. Wir wollen nur kleinere Banken. Das Gegenteil ist der Fall.
Ja.
Wir haben viel grössere als vorher.
Ja, die Bilanzsummen sind ja insgesamt gesunken, oder? Wenn man das im Vergleich zum 08, oder? Das ist schon mal ein grosser Schritt.
Aber wenn es noch einer gibt, jetzt ist es nur noch einer.
Eben. Das ist sehr unschön und das müssen wir korrigieren als Politiker.
Wie wollen Sie das? Wenn Sie nach Bern gehen, wie wollen Sie das korrigieren, Herr Müller? Ernsthaft?
Also eben, die UBS hat ja jetzt von sich selber aus schon gesagt, dass man da Pläne am Schmieden ist, wie man die CS wieder an die Börse bringen kann. Und ich glaube, als Parlament hat man durchaus auch die Macht, zum entsprechenden Institut, wo ein Risiko könnte darstellen für die Schweiz als Volkswirtschaft, entsprechende Auflagen zu machen. Aber ich glaube einfach, die Politik muss mit diesen Akteuren reden. Und zum Glück haben wir ja noch ein Milizprinzip, wo man mit den Banken täglich im Gespräch ist und hoffentlich das Beste fürs Land herausholt. Ich glaube, es ist auch im Interesse im Übrigen von der UBS, dass man da ein gutes Einvernehmen hat.
Sie haben ja vor allem die Renteninitiative auf die Beine gestellt oder mal durchgezogen. Über 145'000 Unterschriften. Das war also ein Knochenjob, oder?
Ja, das war ein gewaltiger Knochenjob. Wir haben das im November 19 haben wir die Initiative lanciert. Kurz darauf ab ist noch ein Lockdown gekommen. Also wir sind da mit sehr schwierigen Umständen gestartet, aber es hat dann doch geklappt. Ich bin sehr froh gewesen, wie viele Unterschriften, dass wir trotzdem umstrittenen Thema haben können sammeln. Und es zeigt einfach, die Leute haben eine sehr, sehr starke Meinung zu diesem Thema und wollen das auch ausgedrückt haben mit dieser Initiative.
Also können Sie noch kurz sagen, was ist das Ziel von dieser Initiative?
Die Initiative verlangt eigentlich zwei Sachen. Im ersten Schritt verlangt sie, dass das Rentenalter schrittweise in Ameisenschrittchen aufgehoben wird auf 66 per 2033, dürfte etwa das der Fall sein, gemessen unseren Berechnungen. Und nachher soll das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt werden.
Also wenn die aufgeht, dann geht das Rentenalter auf?
Genau, aber nicht im Verhältnis 1:1, sondern im Verhältnis 0,8. Das heisst,
wie sind wir dann auf das gekommen?
Nein, das ist, dass man einfach sagt, wenn du älter wirst, sollst du immer noch einen Teil von deiner verlängerten Lebenszeit als Freizeit können geniessen. Oder? Du sollst nicht dazu verdonnert werden, das, was du an Plus-Lebenserwartung hast, mit eins zu eins auch eine Lebensarbeitszeit müssen verbringen.
Also warum macht jetzt eine Jungpartei etwas, wo sie frühestens in 35 Jahren selber betreffen wird, oder? Direkt?
Ja, weil Politikerinnen und Politiker im Bundesbären einfach geschlafen haben bei diesem Thema. Man sieht einfach anhand der nackten Zahlen, dass es der AHV überhaupt nicht gut geht. Das Umlageergebnis ist Jahr für Jahr negativ. Und der Bundesrat Alain Berset, der dem Departement vorsteht, der hat ja jetzt wieder neueste Dokumente herausgegeben, die zeigen, dass bis 2050, dass ab jetzt eigentlich bis 2050 ein kumuliertes Umlagedefizit resultiert von 120 Milliarden in den ersten Säulen. Und irgendjemand muss das tragen. Und wenn man nichts macht, wie das Parlament jetzt das seit 20 Jahren eigentlich verschlafen hat, dann tragen das alles mehr mit voller Wucht.
Aber wenn Sie bis 2033, also ein Alter von 65 auf 66 erhöhen wollen, kann nicht viel ändern, oder?
Nein, der entscheidende Mechanismus ist tatsächlich die Bindung an die Lebenserwartung.
Aber das ist erst später dann?
Ab 2033 folgt
ja,
das, oder?
Und aber gleich, aber die Defizite kommen ja schon ein bisschen früher. Ist ja. Das nicht ein bisschen einfach zufällig, ein bisschen Symptomtherapie, die Sie da vorschlagen?
Nein, also die Studien vom Bund, die vom Bund in Auftrag gegeben worden sind zu unserer Renteninitiative, die sind in dieser Hinsicht glasklar. Es zeigt, dass unser Weg der nachhaltigste ist, das haben auch die Vorsorgeexperten von der UBS errechnet, von allen Modellen, die auf dem Tisch liegen, ist unsere der nachhaltigste.
Okay,
und genau das wollen wir. Wir wollen ja Nachhaltigkeit, die ja lobpreisen wird in allen anderen Themen, wollen wir endlich auch in die AHV reinbringen.
Man hat sich gefragt, was Sie als erstes machen würden, wenn Sie Nationalrat gewählt würden. Mögen Sie sich erinnern, was Sie gesagt haben?
Ja, ich habe gesagt, ich will mich als erstes ein Problem von der Obdachlosigkeit annehmen.
Interessant, seit dem Freisinnigen, oder?
Ja, also
das heisst, der Staat, mehr Freiheit, weniger Staat, dann müsste der Staat mehr eingreifen dort, oder?
Ja, da muss er mehr machen, weil das sind Leute, die hilflos sind. Und ich habe das immer einen Skandal gefunden. Sei es im Ausland oder sei es hier in der Schweiz, wenn ich Leute gesehen habe, die kein Obdach haben. Und das in dieser reichen Schweiz ist für mich absolut inakzeptabel.
Okay, und was wollen Sie denn machen? Was haben Sie denn vor? Ein Postulat, eine Motion oder was schon?
Ja, es sind ja schätzungsweise etwa mehr als 10'000 Leute, die von Obdachlosigkeit oder die unmittelbar von Wohnungsverlust betroffen sind. Das sind nur Schätzungen. Das Thema ist notorisch, wie soll ich sagen, oder ist nicht erschlossen. Da gibt es ganz wenig Daten und ich glaube, da ist wirklich am Staat die Aufgabe zuzuteilen, den Kantonen endlich beizumachen, ein besseres Monitoring, bessere Datenerhebungen und auch den Zugang zu erschliessen für die Leute für günstige Wohnmöglichkeiten.
Eben, aber da ist ja auch die FDP dagegen. Ist ja gegen mehr sozialen Wohnungsbau.
Ja, da wäre eben meine Verantwortung, die FDP da hinter das Postulat
aber
zu bringen.
Aber es widerspricht der freisinnigen Terminologie und Ideologie, wo man sagt, eben jeder muss Selbstverantwortung
haben. Nein, der Freisinn hat eben drei Sachen, die ihn ausmachen. Die Freiheit, die Verantwortung und der Gemeinsinn. Und ich glaube, das ist die dritte Säule, der Gemeinsinn, dass man immer auch auf die schaut, die sich selber nicht helfen können.
Wie sehen Sie sich in ein paar Jahren? Sie wollen Anwalt werden in einer Wirtschaftskanzlei?
Ja, vermutlich Wirtschaftskanzlei, ja.
Dort hat es wenig Obdachlose als Kunden oder als Klienten, oder? Wahrscheinlich.
Vermutlich, ja.
Okay, und das ist doch nicht ein kleiner Widerspruch, dass sich vielleicht nicht ein bisschen... Sollten auch berufsmässig vielleicht ein bisschen sozial engagieren?
Nein, ich glaube, das ist eben das Herausragende am schweizerischen System, dass man eben das Milizprinzip hat, das hoffentlich zulässt, dass man auf der einen Seite büßen kann, sechs in einer Wirtschaftskanzlei, sechs auf einem Bauernhof, wo auch immer. Und auf der anderen Seite eben auch für die Leute kann da sein, wie ich es eingangs gesagt habe.
Aber eben, die Leute einsetzen. Das hohe Leid auf die Milizordnung, die wir haben, müssen wir das nicht relativieren, weil die meisten sind ja dann irgendwie Lobbyisten, Verwaltungsräte, irgendwelche Organisationen und vertreten dann die, weil sie dort einfach Geld bekommen und dort nicht den Stimmbürger vertreten. Wie ist das bei Ihnen? Würden Sie dann solche Mandate annehmen?
Ich finde das eine ganz unschöne Entwicklung, dass wir immer wie mehr Berufspolitiker haben, immer wie mehr Leute, die nachher in der Verbandslandschaft irgendwo untertauchen und keinen richtigen Job mehr haben.
Ist das in der Verbandslandschaft, hat man keinen richtigen Job? Weißt du, man einfach Verwaltungsrat. Ich meine, Lobbyist, oder?
Genau. Ja. Und da ist man eben in diesen Verbänden, vertritt die Interessen.
Vor allem Freisinnige. Alle Freisinnige sind dort.
Nein, sehr viele Rot-Grüne, die dort in den Verbänden sind, aber die nur Berufspolitiker sind.
Aber nicht die kommerziellen Firmen oder kommerziellen Institutionen.
Ja, aber eben da bin ich einfach für maximale Transparenz, oder? Dass man transparent offenlegt, für wer ist man tätig. Man kann von mir aus auch noch diskutieren, wie viel Geld das man bekommt für die Mandate, damit einfach der Bürger am Schluss weiss, hey, wer wähle ich da, wer ist mein Interessenvertreter in Bern.
Aber sind auch nicht die Freisinnigen, die sich da für die Transparenz groß eingesetzt haben?
Ich setze mich für das ein.
Ah, okay. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist «We Take Care of Our Own» von Bruce Springsteen.
Das heisst also «We Take Care of Our Own», wir schauen unseren eigenen Leuten, das ist so Klientelpolitik, wie da definiert.
Nein, ich finde, das ist ein sehr spannender Songtitel aus zwei Gründen. Zum einen bringt er eine sehr positive Nachricht zum Ausdruck. Eben, wir schauen zu unseren Nächsten, Familie, Freunden. Wir schauen, dass es denen gut geht, weil die schauen ja auch zu einem selber. Aber ich meinte, der Bruce Springsteen hat eben noch eine versteckte Message in dem Ganzen. Es ist eben auch eine pessimistische Aussage. Es wird alles immer ein bisschen nationalistischer, oder? Man schaut nur noch zu seinen eigenen Leuten. Das Fremde tut man eigentlich abschieben. Und darum hat das etwas ganz Spezielles, der Song.
Lars Eidinger gilt zurzeit als einer der erfolgreichsten Schauspieler von Deutschland und ist auch ein sehr spannender Mensch. Über ihn ist das Jahr ein Dokumentarfilm veröffentlicht worden. Ich wollte von ihm wissen, wie er sich dort als Typ würde beschreiben.
Ich kann darauf nur mit einem Zitat bzw. einer Beschreibung von John Bock antworten, ein Künstler, den ich sehr bewundere, den ich übrigens zum ersten Mal in Zürich sogar gesehen habe, und zwar vor 20 Jahren war ich hier, haben wir ein Gastspiel gehabt. Ein Gastspiel, was langfristig in Kooperation mit dem Faun gespielt wurde. Und ich bin da in regelmäßigen Abständen nach Zürich gekommen und habe hier gespielt. Nora, ein Puppenheim, inszeniert von Thomas Ostermeier. Und da bin ich viel auch hier ins Museum gegangen. Da habe ich zum ersten Mal was von Jon Bock gesehen. Und mit dem habe ich Per Günd gemacht. Und der hat über mich gesagt, Lars Eidinger ist sein eigenes Gegenteil.
Okay. Und schmeichelt dir.
Damit kann ich was anfangen. Ja. Okay, was würdest du denn sagen?
Nee, also ich finde dich unglaublich spannend, mutig, alle die Attribute, die da kommen, exzessiv, extrovertiert, all das passt wahrscheinlich gar nicht so schlecht auf dich, oder?
Und wenn ich jetzt dich fragen würde, wer bist du?
Das muss in einer Sendung dann sein, die du mit mir machst, weil ich bin jede Woche hier und ich kann das nicht jede Woche beantworten. Also, du hast als Kind schon Schauspieler werden wollen, habe ich gelesen, Bibi Blocksberg, Hörspiele nachgespielt.
Also meine Klassenkameradinnen, die haben die Idee gehabt, Bibi Blocksberg-Kassetten nachzuspielen, in der vierten Klasse, in der Grundschule. Und das haben wir dann so geprobt und haben das dann auch den Eltern im Mehrzweckraum vorgespielt.
Okay.
Das waren so meine Anfänge.
Aber ein Zitat von dir, über dich, über diese Zeit, als Kind fühlte ich mich nicht verstanden.
Ja.
Was heißt das? Wie war das?
Naja, man sagt ja so gemeinhin, zu Hause ist nicht da, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern da, wo man verstanden wird. Und ich glaube, es dauert manchmal eine Zeit, bis man Menschen findet, die einen erkennen. Ja, ich finde es interessant, dass in der Bibel Lieben mit Erkennen gleichgesetzt wird. Sie erkannten einander und sie wurden ein Fleisch. Und ich glaube, dass das eigentlich so der hehre Anspruch meines Berufs ist, erkannt zu werden. Das ist so der große Unterschied dazu, dass man nicht unbedingt dass man nicht unbedingt gefallen will, ja. Also ich bin jetzt nicht unbedingt gefällig, aber ich möchte mich zu erkennen geben und ich möchte im besten Fall erkannt werden. Und das ist sozusagen die Sehnsucht nach Liebe.
Ja? Ja, und das wird, am Anfang suchtest du die Liebe wahrscheinlich auf anderer Ebene. Du wolltest im Sport immer der Erste sein, beim Lauf in deiner Schule bis zur Erschöpfung. Und du hast, wie du das erzählt hast, bei der Premiere da in Zürich von deinem Film, jedes Jahr gewonnen. Das ist anstrengend, immer der Erste sein zu müssen.
Ja, es war halt das Missverständnis, dass ich dachte, wenn ich der Erste bin, dann kriege ich am meisten Liebe ab.
Eben.
Ja, das stimmt.
Und das
aber
hat
gar
nicht funktioniert.
Nee, aber mir ist es immer ganz wichtig zu beschreiben, dass ich das sozusagen ein gesellschaftliches Phänomen problematisiere und nicht ein singuläres, was nur mit mir zu tun hat. Ich glaube, die ganze Gesellschaft ist sehr auf Konkurrenz ausgelegt. Und im Grunde, klar, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Der Erste gilt eigentlich am meisten. Dabei sind die Ersten ja in der absoluten Minderheit. Mhm. Also eigentlich sind wir ja immer nur von Verlierern umgeben. Und ich, ja, mein Anspruch ist so ein bisschen, oder so eine Kultur des Scheiterns einzufordern. Also zu sagen, ja, ist nicht das Scheitern letztendlich das, was den Menschen ausmacht? Oder wie Lemmy Kilmister aus den Simpsons sagt, Menschen machen Fehler, sonst wäre am Bleistift kein Radiergummi.
Genau, aber du hast das natürlich versucht zu vermeiden. Anderes Zitat von dir. Ich wollte immer der
Gott,
Erste.
Gott, ich werde hier mit Zitaten bombardiert.
Ja, na, nur
okay, was habe ich denn noch gesagt?
Ich wollte immer der Erste, immer der Beste sein. Ich war trotzdem auch immer der Clown, der die Lacher holen wollte. Erst dann war ich glücklich. Also der Beste im Sport und der Lustigste gleichzeitig. Das ist extrem anstrengend.
Ja, aber das sind jetzt wirklich Sachen, die sind von vor 15 Jahren. Oder ich habe neulich zufällig mein Tagebuch in die Hände bekommen. Da war ich 20 Jahre alt und da bin ich förmlich davor erschrocken, wie ich mich da formuliert habe. Und ich finde, man erliegt ja oft dem Irrglauben, dass man denkt, man war eigentlich schon immer so, wie man jetzt heute ist, aber ist nur ein bisschen älter geworden. Ich glaube, ich habe mich als Persönlichkeit sehr stark entwickelt und mit vielen Sachen, die ich mal gesagt habe, kann ich mich gar nicht mehr unbedingt identifizieren. Wenn du das jetzt so sagst, was du da gerade vorliest, ich weiß, dass ich das gesagt habe, aber das ist jetzt auch nicht zwingend noch was, mit dem ich mich heute beschäftige, weil das wäre ja auch was, wenn man sich immer an den gleichen Themen abarbeiten würde, würde man ja auch stagnieren. Mich interessieren heute ganz andere.
Aber was interessant ist, eben der Sport war für dich von Anfang an wichtig, nicht nur im Laufen, sondern auch im Tennis. In dem Film sieht man, du hast da wirklich noch recht gute Backhand anzubieten. Aber das sieht man auch auf der Bühne, der Ganzkörpereinsatz, den du da ablieferst, da gibt es in diesem Film Szenen, da sagt man, der muss ja aufpassen, der verletzt sich doch irgendwann so. Ja. Und das machst du das angstfrei?
Nee, angstfrei mache ich tatsächlich gar nichts. Also manchmal gucke ich auch drauf, so wenn ich mich da in dem Film sehe und denke, wow, ist ganz schön riskant, aber ja, es ist interessant, dass ich diese Vergangenheit habe mit dem Sport. Da war es auch so. Ich habe da relativ spontan und von einem Tag auf den anderen die Lust verloren. Also ich habe mich auf der Schauspielschule beworben und kann mich genau daran erinnern, dass ich mit dem Stundenplan nach Hause gefahren bin in der S-Bahn und gedacht habe, wenn ich da um 9 Uhr erscheinen muss, es war in Treptow in Köpenick und bin um 18 Uhr fertig, wann soll ich da Tennis spielen? Da habe ich meinen Tennistrainer angerufen und habe gesagt, du Gunther Belehr, Grüße. Ich höre auf mit Tennis und ich habe dann von einem Tag auf den anderen aufgehört und habe dann auch nie wieder einen Schläger in die Hand genommen.
Mhm. Aber Sport machst du immer noch.
Ich mache gar keinen Sport.
Du hast einen super Body.
Ich mache gar keinen Sport.
Den sieht man im Film ohne Ende.
Ja, aber ich habe einen Theater-Body. Nee, wirklich. Mein ganzer Körper ist nur auf Theater
ehrlich?
Ausgerichtet.
Großartig.
Ich meine, es ist natürlich die beste Fitness, ne? Dass man einfach 3 Stunden jedes Körperteil mal beansprucht. Oft sind ja diese Übungen im Gym wahnsinnig monoton. Mhm. Ich beanspruche ja jede Faser meines Körpers.
Okay. Als Schauspieler musst du ja weinen auf Drehbuchanweisung hin. Und das schaffst du auch. Und dann wirft man
das
dir...
Das schaffe ich übrigens nicht.
Nicht?
Nee.
Aber im Film sehe ich da Szenen, wo das...
Ja, aber nicht, wenn es im Drehbuch steht.
Nicht?
Nee, weil wenn es im Drehbuch steht, kann ich es nicht.
Ehrlich?
Nee, es ist echt interessant. wenn da steht, er bricht in Tränen aus, weiß ich schon beim Lesen des Drehbuchs, dass ich es an der Stelle auf jeden Fall nicht leisten werde.
Weil du sagst, du kannst ja nur spielen, wenn du die Emotionen hast, im Moment, und die Emotionen erlebst.
Ja, und es ist auch sowas, ich meine, kennst du den Trick, dass Hunde rechnen können?
Nein.
Im Zirkus kann man einen Hund fragen, was ist 5 mal 2? Und dann bellt er genau 10 Mal. Und der Hund wird darauf trainiert, dass sich nach 10 Mal bellen die Atmosphäre im Raum ändert. Aha. Und darauf reagiert der Hund.
Okay.
Das kann er sozusagen nur verleuten. Und bei mir ist es so, wenn ich vor der Kamera stehe und ich fange an einem Punkt an, emotional zu werden, wo es nicht notiert ist im Drehbuch, merke ich, wie sich die Atmosphäre im Raum ändert, weil alle plötzlich irritiert sind und das hilft mir, in diese Emotion zu kommen. Aber wenn die Stimmung ist, alle warten darauf, dass da die Träne rollt, dann streikt mein Körper.
Aber eben, du gehst ja unglaublich weit. Man sieht Wut und Angst und alle anderen Emotionen. Und in einer Todesszene, dein Gesicht ist natürlich extrem gefordert. Wie schafft man das 40 Mal hintereinander im Theater, wenn man eben 40 Mal dasselbe Stück spielt hintereinander und dieselben Emotionen abrufen muss?
Ja, also mir hilft's immer, wenn ich tatsächlich versuche, immer einen Zugang zu finden, der für mich im Jetzt eine Gültigkeit hat. Also schwer wird's immer, wenn ich irgendwas, was mir schon mal gelungen ist, nochmal versuche zu reproduzieren. Das geht meistens nach hinten los. Ich versuche mich eigentlich möglichst naiv dem Moment gegenüber zu machen. Und das ist auch was, von dem ich glaube, dass es Präsenz beschreibt, ja. Dass, wenn ich jetzt hier in deine Show komme und ich überlege mir vorher genau, was ich sagen werde, es wird nicht funktionieren. Ich muss ja eher ohne Idee reinkommen. Da gibt es ein tolles Zitat von Helene Weigel, der Frau von Brecht, die gesagt hat, hast du eine Idee, vergiss sie. Ja? Oder es gibt ein tolles Zitat von Bertolt Brecht, der sagt, die Situation sind die Mütter der Menschen. Das ist doch total interessant, dass ich sage, das, was mich ausmacht, entsteht dadurch, wie ich einer gewissen Situation begegne. Das heißt, ich komme hier rein, völlig naiv und weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt und dann reagiere ich die ganze Zeit.
Ist doch wunderbar, du bringst Zitate, ich bring Zitate. Ich bringe gerade noch ein anderes von Stuckrad Bauer, ich weiß nicht, ob du gelesen hast, Noch wach, sein Sensationsroman, der kurz vor kurzem aufgelegt wurde, vergleicht dich mit Bret Easton Ellis und sagt, was für ein Genie. Und wie kommt das bei dir an? Über dich?
Es hat mich gefreut, weil ich den Stuckrad mag und der Benjamin hat es mir tatsächlich persönlich geschickt, ja, also ich habe es über ihn erfahren. Ja. Er hat mir dieses Zitat per SMS geschickt.
Aber was fährt denn mehr ein, stärker ein? So ein Lob oder die Kritik?
Ja, das kennt, glaube ich, jeder, ne, von sich selbst. Also das ist fast eine rhetorische Frage.
Nee, aber man könnte doch sagen...
Ja, wenn jetzt da 900 Leute sitzen und klatschen und in der dritten Reihe sitzt einer und klatscht nicht, dann beschäftige ich mich natürlich vor allem mit dem.
Okay, wirklich?
Ja, natürlich.
Dass man vielleicht auch ein bisschen weiß, was du alles gespielt hast. Natürlich viel Theater am Anfang, Schaubühne während Jahren, dann viel Fernsehen, viele Tatorte, Polizeirufe, Berlin, Babylon, die vierte Staffel, Irma Webb, I'm a Fan.
Oh,
das ist großartig.
Das finde ich auch.
Das finde ich so großartig bei Sky.
Das hast du angeschaut.
Und hab's geliebt.
Und du spielst das in Deutschland hat es keiner gesehen.
Durchgeknallter Schauspieler spielst du, aber so großartig.
Ja, und ich finde auch irre. Olivier Assayas ist für mich sowieso der Größte.
Aha.
Und ich habe jetzt mit dem den dritten Film gemacht. Und ich war so beglückt über die Arbeit und das taucht ja auch in der Dokumentation auf. Ja, da sieht man den ersten Drehtag, den ich da hatte. Und ich habe nur das Gefühl, in Deutschland guckt es keiner, weil keiner Sky hat oder keiner guckt und keiner HBO guckt.
Es wurde auch vielleicht
New York
promoted und so.
Das liegt, glaube ich, wirklich an dem Streamingdienst. Also ich war im letzten Jahr in New York und Paris und bin da ständig auf der Straße angesprochen worden. Hey, you are the guy from Irma Webb. In Deutschland.
So großartig, da wird ein Film aus der Stummfilmzeit nachgespielt. Man macht den nach und versucht das möglichst originell zu machen und original zu machen. Und da spielst du einen Schauspieler wirklich so hervorragend. Da fragte ich mich, ist das eigentlich eine Lieblingsrolle, einen durchgeknallten Schauspieler spielen zu können?
Ja, es gibt manchmal so Rollen, auf denen man so nicht hängen bleibt, aber wo man das Gefühl hat, eigentlich würde ich am Ende des Tages lieber der bleiben. So, als jetzt wieder in mein privates Leben zurückzukehren.
Also, ja, wirklich. Da kannst du dir alles erlauben. Die Champagnerflaschen
der Olivier Assayas, der arbeitet ja so viel mit Metaebene. Ja? Und letztendlich, und das ist mir vor allem in der Arbeit mit Olivier so bewusst geworden, ein Filmemacher nutzt natürlich die unterschiedlichen Figuren auch, um seine Persönlichkeit aufzusplitten. Mhm. Ja, das heißt, es ist auch ein Anteil, den er in sich trägt. Ja, und es ist eigentlich eine politisch total inkorrekte Figur und trotzdem hat sie so ein bisschen die Funktion des Narren in einem Shakespeare-Drama. Also das ist die einzige Figur, die sagen darf, was sie denkt und der es nicht übel genommen wird. Und interessanterweise, obwohl er sich so fragwürdig äußert, ist es die Figur, wo mir dann auch alle immer attestieren, so, wow, das war mein favorite character. So.
Genau, und das erinnert mich doch an Hamlet-Inszenierungen, so wie du Hamlet inszeniert hast, ist schon beinahe wie dieser durchgeknallte Schauspieler.
Ja, da gibt's auf jeden Fall Parallelen. Es gibt natürlich auch Parallelen zu mir. Und es, ja, ich meine, diese Figur stellt sich natürlich der Diversitätsdebatte und auf eine sehr interessante Weise. Und ja, das war dann auch schon ein Stück weit eine Befreiung, den spielen zu dürfen. Also weil ich gemerkt habe, ja, dass man halt nicht mehr in dieser Leichtfertigkeit und in dieser Radikalität gewisse Sachen aussprechen darf.
Mhm. Also im Film sagst du ja, oder nach dem Film hast du gesagt, ich war immer überzeugt davon oder wusste immer, die Kamera läuft.
Ja.
Und da gibt's eine Szene, vor allem eine Wutszene, da beschimpfst du deinen Regisseur, es ist eine Probe, wo du eine Todesszene spielst, also größte Intensität, und er schaut nicht auf dich, sondern macht mit seiner Assistentin irgendetwas ab, was am nächsten Tag sein soll, und da drehst du durch und beschimpfst ihn, meiner Meinung nach zu Recht, aber du wusstest, die Kamera läuft. Die Frage ist, hättest du es gemacht, wenn die Kamera nicht da gewesen wäre?
Ja, da täuscht man sich ja oft, ne? Also du vergisst ja auch nicht, dass wir hier live on air sind, oder?
Ja, ne, klar.
Es gibt doch keinen Moment, wo du das wirklich vergisst.
Ja, natürlich nicht.
Und dem Moment war es so...
Aber du warst, der Film, da war während Monaten war die Kamera dabei.
Ja, niemand trotzdem habe ich es nicht vergessen. Nee. Nie. Ich wusste immer, dass er dabei ist. Und meinem Verständnis nach wertet es den Moment ja auch auf. Ich möchte ja auch gesehen werden. Ja, aber da war es halt so... Ich hatte die Aufgabe, was zu spielen, und Schauspielerei funktioniert ja sehr stark über die Vorstellung, was nahezu unvorstellbar ist, und zwar Todesangst. Und ich wusste, der Rainer filmt es. Und ich als sehr ehrgeiziger Mensch wollte ich mich natürlich mit meiner Performance da in die Geschichtsbücher einschreiben und habe aber gemerkt, es gelingt mir in dem Moment auch. Ich schaffe es mir vorzustellen, was es bedeuten würde, wenn der Tod reinkommt und sagt, das war's, ja, und das löst eine Emotionalität aus, und diesen Moment teilt der Regisseur nicht, ja, und der Regisseur ist ja da mein nächster Verbündeter, das ist ja der, mit dem ich das zusammen mache, also nur in der Beobachtung des Regisseurs kann ich ja überhaupt kreativ werden, wenn ich jetzt alleine für mich bin, ja, da kann ich ja gar nicht spielen, ich spiele ja nur, wenn mir jemand dabei zusieht. Und er entzieht sich dann. Und da habe ich mich wahnsinnig gekränkt gefühlt. Und dann entsteht eine sehr lange Diskussion, die im Film stark verkürzt ist. Wir haben eine Dreiviertelstunde diskutiert, wo ich versucht habe, ihm zu erklären, was ich für ein Bedürfnis habe und um was ich mich dabei gebracht gefühlt habe. Und weil er es nicht verstehen will, werde ich irgendwann laut. Aber da ist es auch so, dass ich genau weiß, da gibt es so und so viele Leute, die denken, jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Ich kann nur sagen, ich bin in meinem Leben vielleicht dreimal so laut geworden wie in dem Konflikt. Und deswegen bitte ich ihn danach auch um Entschuldigung.
Aber trotzdem die Frage.
Er ist letztendlich dann auch ein Stellvertreter, ja. Oder ich schreie ihn dann stellvertretend für alle Menschen an, die ich halt in den letzten 47 Jahren nicht anschreien konnte.
Eben. Aber das hast du eben in einem Moment gemacht, wo die Kamera da war. Wie du wusstest, ohne Kamera hättest du es auch ein bisschen softer hingekriegt.
Naja, also was ich damit meine, wenn ich sage, der Moment hätte ohne Kamera nicht stattgefunden. Ich wusste ja, dass Rainer das filmt, und es ging mir da eher um die, um sozusagen die Darstellung, die da gestört wurde. Das meine ich damit. Mhm. Verstehst du?
Ja, natürlich. Also du sagst ja, auf der Bühne,
also es ist so
bin
wie,
ich selbst.
Ne, es ist so wie, vielleicht um das kurz mit so einem Bild zu erklären, das ist so wie, wenn ich mit meinem Trainer 4 Jahre lang trainiere, um im entscheidenden Moment in der Olympiade die Latte zu überspringen, und es gelingt mir vor laufenden Kameras, und ich sehe aber im Augenwinkel, wie mein Trainer das Stadion verlässt.
Geht gar nicht.
Finde ich auch.
Ich bin sehr beeindruckt von deinen schauspielerischen Leistungen, verfolge das seit Jahren, und auch von deiner Offenheit in dieser Sendung. Herzlichsten Dank, Lars Eindinger. Ich bin überzeugt, von dir wird man noch viel, viel Großartiges hören und sehen. Wir machen Musik, und was hören wir als nächstes?
Jetzt kommt Blau von Bibiza, und da weiß ich eigentlich gar nichts drüber. Es hat mir jemand, ein Freund, vorgespielt in Wien. Und das ist, was Musik kann. Dieses Lied ist so eingängig, dass jeder, dem man es vorspielt, ist sofort Fan und hört sich es danach nochmal in Ruhe an. Also Ibiza.
Okay, wir machen den Test. Das ist Erfolgsjahr aus unserer Sommerserie Best of Doppelpunkt. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.